Beim gemeinsamen Essen werden Geschichten erzählt, Verträge besiegelt, Kinder erzogen, Taufen, Hochzeiten gefeiert, der Toten gedacht. Und auch im Familienalltag spielt die gemeinsame Mahlzeit eine große Rolle. Warum ist das so? Was passiert eigentlich, wenn sich mehrere Menschen zum Essen an einen Tisch setzen?
Kommt eine Schnecke um die Ecke, singt ein Lied, guten Appetit.
Herr Froppi.
Nein, ohne Herr Froppi.
Eine Familie beim Abendessen. Nennen wir sie Familie Schnabel. Vater, Mutter, Kind, eine Nachbarin ist spontan zu Gast. Im Ofen eine Pizza. Die ganze Küche duftet danach. Selbstgemachter Teig. Die Stimmung ist gelöst. Ein Traum, wie aus einer Werbung. Danach sehnen sich doch die meisten Menschen. Nach einem harmonischen Essen, bei dem sich die Familienmitglieder Zeit füreinander nehmen, das Essen genießen und sich miteinander austauschen. Oder?
Du brauchst nicht so schreien.
Warum? Ich bin aber aufgeregt.
Ja, ich brauche jetzt ein bisschen Entspannung.
Da haben wir es. Unsere Vorstellung eines idyllischen Essens hat wenig mit dem Alltag zu tun. Und trotzdem ist dieser Augenblick, an dem sich mehrere Menschen gemeinsam an einen Tisch setzen, enorm wichtig. Und das gilt nicht nur für Familien. Warum eigentlich? Das hat viele Gründe. Der erste und möglicherweise wichtigste ist, dass gemeinsam Essen uns einander näher bringt, unsere Beziehung stärkt, unser Gefühl, einer Gemeinschaft anzugehören. Das ist seit Beginn der Menschheitsgeschichte so, erklärt Eva Balösius, Professorin für Soziologie an der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover.
Es hat damit zu tun, dass Menschen nicht alleine überleben konnten. Sie können heute mit ihrem Geld an die Supermarktkasse gehen und sie können sich alles das kaufen, was sie zum Essen brauchen. In der Geschichte der Menschheit war das immer eine gemeinsame Arbeit, die man machen musste. Das konnte niemand alleine machen. Also das heißt, im Grunde genommen hat diese Notwendigkeit, sich ernähren zu müssen, von Anfang an einen sozialen Zusammenhang konstituiert.
Ein Tier erjagen, Beeren oder Wurzeln sammeln, die Feuerstelle bewachen. Essen zubereiten war immer schon ein kollektiver Prozess, bei dem jede und jeder seine Aufgabe hatte. Und auch wenn wir uns über derlei heute keine Gedanken mehr machen brauchen, schwingt diese Erfahrung aus der Urzeit auch heute noch mit. Dabei ist Essen mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es ist mit Emotionen verknüpft und besitzt eine soziale Funktion. Von Anfang an, wenn ein Neugeborenes gestillt wird, entsteht eine Bindung und damit das Gefühl von Wärme und Geborgenheit. Später, wenn die Kinder groß werden, legen wir Wert darauf, dass sie alles Mögliche allein bewältigen. Sich alleine anziehen, alleine auf die Toilette gehen, alleine schlafen. Nur beim Essen, da ist es uns wichtig, dass sie lernen, dass Essen etwas Gemeinsames ist.
Habt ihr schon gesehen, da bei dem anderen Eisladen gibt es ja Eis für Hunde, ne? Mhm. Bei dem argentinischen.
Das hat der Rafa mir erzählt, ja. Aber ich habe es nicht gesehen.
Und wie soll das sein, so glaub, mit Fleischgeschmack?
Mit Fleischkäse, Apfel.
Die Stimmung am Tisch bei Familie Schnabel ist gelöst. Die ersten Stücke Pizza sind verspeist, die Erwachsenen haben sich ein Bier eingeschenkt, im Hintergrund surrt der Ofen. Das gemeinsame Abendessen gibt dem Tagesablauf Struktur und ist eine gute Gelegenheit, sich selbst und die Tischnachbarn einmal genauer in den Blick zu nehmen. Wie geht es den anderen gerade? Wie geht es mir? Wer ist gestresst, abwesend oder in Plauderlaune? Gleichzeitig ist der Familientisch der Ort, an dem so etwas wie eine gemeinsame Geschmackskultur entsteht.
Meine
Finger, wenn ich
die jetzt
ablecke,
dann brennt
mir
die Zunge.
Wirklich? Dann ist sie
ja
wirklich anders als die andere.
Die ist mega scharf. Ich hab sie
die Geschmacksbildung beginnt beim Menschen schon im Mutterleib. Dort bekommt das Kind die ersten Geschmacksvorlieben der Mutter mit. Später ist es die spezielle Zubereitung bestimmter Speisen, die uns ein Leben lang prägen werden. Jeder hat ein Lieblingsgericht, seien es Omas Spinatknödel, Spaghetti oder Kaiserschmarrn. Sitzt man plötzlich bei einer anderen Familie am Tisch, wo andere Sitten und Gewohnheiten herrschen, kann das zu Irritationen führen, so der Soziologe Daniel Kofahl, und erinnert sich an seine eigene Kindheit.
Also zum Beispiel, meine Mutter kommt aus Italien, hat ihre Tomatensoße ganz oft mit Rosmarin gemacht. Und ich weiß noch aus meiner Kindheit eine Situation, wo Freunde bei uns zu Besuch kamen und dann fragten, warum da Tannennadeln im Essen sind. Und das kannten sie eben als Deutsche nicht. Während für mich natürlich ganz oft es so war, dass ich das Gefühl hatte, diese Tomatensoßen, die in klassisch deutschen Haushalten serviert wurden, denen fehlte ein bisschen der Pep, ja, die geschmackliche Würze. Und das muss man natürlich dann erstmal aushandeln. Und da lernt man sich natürlich dann auch zurechtzufinden und dann auch ein bisschen seinen eigenen Geschmack weiterzuentwickeln.
Apropos Geschmack. Das ist der Moment, an dem bei vielen Familien am Tisch Konflikte entstehen. Wenn Kinder nicht alles probieren wollen, was Eltern ihnen vorlegen, kann der Familientisch sich schnell zum Schlachtfeld entwickeln. Ein Machtkampf bricht aus zwischen Eltern und Kindern. Ein ungleicher Machtkampf wohlgemerkt. Denn die Eltern sitzen am längeren Hebel, auch wenn sie sich ihren Kindern gegenüber manchmal ohnmächtig fühlen. Probieren muss sein. Dieser Satz fällt immer noch täglich, während ein Elternteil dem Kind eine Gabel mit Brokkoli vor den Mund hält. Wie viel dieser Glaubenssatz kaputt macht, hat Christine Ordnung in ihrem Buch »Familie am Tisch – für ein neues Miteinander beim Essen und darüber hinaus« beschrieben, das sie zusammen mit dem Journalisten Georg Cadegianini verfasst hat.
Also Probierpflicht, und die Betonung liegt auf Pflicht, die zerstört, glaube ich, wirklich viel. Wenn ich als Mutter denke, es gibt die Pflicht, dann muss ich die umsetzen. Das ist dann quasi, ich habe eine Pflicht, die ich meinem Kind auferlegen muss, und dann sind da zwei, die eine Pflicht erfüllen müssen. Und das steht dann quasi wie der Beziehung im Weg. Dann werde ich fremdgesteuert und mein Kind auch von mir.
Sagt die Familientherapeutin Christine Ordnung. Eltern sollten daher mit ihrem Angebot dringend vor dem Mund des Kindes Halt machen. Kein Kind sollte dazu gezwungen werden, etwas zu essen, wozu es im Moment nicht bereit ist. Denn sonst verbindet sich mit dem Geschmack ein Erlebnis, das unangenehm war. Ganz abgesehen davon, dass die gute Stimmung am Tisch eh dahin ist. Retten lässt sich die brenzlige Situation eher, wenn der Erwachsene die eigenen Beweggründe ehrlich und verständlich darlegt, rät Christine Ordnung. Zum Beispiel so.
Ich bin eine Person, die kocht gern, die isst gern, und außerdem bin ich eine Mutter, die einfach auch eine gute Mutter sein will, und ich will am liebsten dir die ganze Geschmacksvielfalt vorleben und dir ermöglichen. Deswegen werde ich immer mal wieder sagen, probier doch mal. Das würde ich am liebsten, dass du probierst.
Hey, du hast den Ellenbogen auf dem Tisch.
Ja,
ich auch. Und du auch.
Habe ich nur gerade extra gemacht.
Ja, Messer am Lecken finde ich schlimmer als Ellenbogen auf dem Tisch.
Zurück zu Familie Schnabel. Dort wacht das Kind über die Manieren der Erwachsenen. Gelernt ist gelernt. Und die Erwachsenen merken schnell, wie unangenehm Kritik sein kann. Sie fühlen sich ertappt und kontrolliert. Und sie nehmen sich im Stillen vor, in Zukunft weniger streng zu sein. Denn es ist so, der Familientisch ist der Ort, an dem Eltern ihre Werte weitergeben, die sie ihrerseits aus ihrer Kindheit verinnerlicht haben. Meistens passiert das unbewusst. Beim Essen heißt es dann oft, wie hältst du denn die Gabel? Setz dich bitte richtig hin. Sind die Eltern müde und gestresst von der Arbeit, kochen die Emotionen schon mal hoch, wenn die Kinder sich nicht so verhalten, wie die Eltern es wollen. Gemeinsames Essen bedeutet eben nicht, dass immer eitel Sonnenschein herrscht. Je nach Tagesform fliegen auch mal die Fetzen. Manieren sind trotzdem wünschenswert. Was tun? In einem ruhigen Moment, abseits vom Tisch, das Gespräch suchen, erklärt Christine Ordnung.
Also einmal ist es, glaube ich, dass man sich ab und an mal Zeit nimmt und sagt, wie erlebe ich die gemeinsamen Mahlzeiten und wie erlebt ihr Kinder die gemeinsamen Mahlzeiten? Gibt's da was, was ihr euch wünscht, was ich vielleicht tue oder immer sage oder was ich mache, was euch ein bisschen lästig ist? Ja? Gibt's da was? Und dann können sie selber davon sprechen und sagen, ich glaube, ich kritisiere ganz schön oft. Ist das so? Ich glaube, ich krieg's nicht immer mit.
Machtkämpfe finden allerdings nicht nur am Familientisch statt. In der High Society, in Politik und Diplomatie spielt das gemeinsame Essen seit jeher eine besondere Rolle, wenn es darum geht, Hierarchien und Machtverhältnisse sichtbar zu machen. Über einen opulent gedeckten Tisch lässt sich wunderbar Reichtum und Status zur Schau stellen. Man zeigt, was man hat. Unvergessen bleiben Franck Ribéry und sein mit Blattgold paniertes Steak. Lächelnd hält es der französische Fußballer in die Kamera. Damit steht er in einer langen Tradition. Soziale Abgrenzung durch Essen, das hat es immer schon gegeben, so die Soziologin Eva Balösius.
Also es war im Grunde genommen das Erste, womit die Menschen überhaupt die Chance hatten, eine Situation als besonders zu kennzeichnen. Also mit Lebensmitteln, mit besonderen Speisen, mit etwas, was es sonst nicht gibt oder Überfluss und Ähnliches. Also andere große Möglichkeiten hatten die Menschen einfach nicht. Und da hat sich das einfach in die Geschichte der Menschheit eingeschrieben, dass das Essen und insbesondere die Mahlzeit eine soziale Form ist, die man genau zu diesen Zwecken nutzen kann.
Eimer voller Kaviar, ganze Truthähne in bunter Federpracht, mit Quitten garniert und an Orangensauce serviert, Störgelee, Wildbret und Waldpilze und natürlich Tabletts voller Flusskrebse. Die Tische mussten sich biegen, wenn Stalin Gäste aus der Weltpolitik im Kreml zum Essen einlud. Roosevelt und Churchill sollten aus dem Staunen nicht herauskommen. Die gemeinsame Mahlzeit als Überwältigungsstrategie. Wie der russische Machthaber opulente Gelage dazu nutzte, politische Ziele zu verfolgen, beschreibt der polnische Journalist Witold Jablowski in seinem Buch »Die Köche des Kreml«.
Als die Tische im Festsaal des großen Palastes von Livadia gedeckt waren, als das Tafelsilber und die Porzellanservices glänzten und das mit verschiedensten Gerichten gefüllte Geschirr aufgefahren wurde, zusammen mit einer Vielzahl erstklassiger Liköre, da verstand der erfahrenste Politiker, Sir Winston Churchill, etwas, das er wahrscheinlich schon geahnt hatte. Er begriff, dass die Sowjetunion unbesiegbar war und gestärkt aus dem Krieg hervorgehen würde, schrieb der russische Historiker William Poljopkin in seinem Buch Küche des Jahrhunderts. Es ist schwer, ihm da nicht zuzustimmen. Stalin hatte in Jalta schließlich alles rausgeholt, was er sich vorgenommen hatte.
Diese Tradition, Menschen über Essen zu beeindrucken, mit dem Ziel, sie zu manipulieren, gab es immer schon. Entfaltet und groß geworden ist sie jedoch im Mittelalter, erklärt Eva Balösius.
Also das ist eine alte Tradition, im Wesentlichen kommt die auch aus der höfischen Küche. Also dass man einfach im Grunde genommen zeigen kann, dass man über unendlich viele Mittel verfügt, dass man aber auch eine besondere Raffinesse hat, dass man einen besonderen Geschmack hat, dass man Personal hat, die diese ganzen Speisen überhaupt zubereiten können und ähnliches. Das heißt, darüber, übers Essen wurde traditionell und auch bis heute im Grunde genommen der Status einer Person oder eben einer Einheit, was weiß ich, wie einer Regierung oder einem Staat symbolisiert.
Neben der Strategie, durch opulentes Essen Macht auszuüben, gibt es in der Politik auch subtilere Arten, eine Mahlzeit für bestimmte Zwecke zu nutzen. Umgarnungs- und Verführungstaktiken. In der Diplomatie ist es üblich, neben offiziellen Treffen immer auch für informelle Mahlzeiten zu sorgen, beispielsweise ein Frühstück. Hier können sich die unterschiedlichen Akteure auf einer persönlicheren Ebene annähern als auf einem Staatsbankett mit steifem Protokoll und vorgegebener Sitzordnung. Potenzielle Gegner können sich so abseits der grellen Verhandlungsbühne abtasten, Argumente erwähnen, die sie offiziell nie aussprechen würden, und testen, wie das wirkt. Auch in der Wirtschaft oder in der Wissenschaft ist es üblich, für informelle Mahlzeiten zu sorgen, sagt Eva Balösius.
Das können wir beobachten. Das sind auch ganz wichtige Sachen, dass wir zum Beispiel jetzt innerhalb der Wissenschaft, gibt es bestimmte Forschungsförderer, die darauf achten, dass die Gutachterinnen, wenn es komplizierte Begutachtungsprozesse gibt, sich abends schon mal beim Abendessen kennenlernen, um einfach vertrauensvolle Situationen zu erzeugen und dann einfach auch zu wissen, wie kann man reden, was kann man reden, wie ist ungefähr der Eindruck und ähnliches.
Helmut Kohl war bekanntlich ein Meister darin, Pomp zu vermeiden und scheinbar ungezwungene Treffen zu inszenieren. Wenn er schwierige weltpolitische Themen verhandeln musste, etwa mit Gorbatschow oder Jelzin, lud er sie in seine Heimat ein, in die pfälzische Provinz. Dort besuchte der damalige Kanzler mit seinen Gästen erstmal die Sehenswürdigkeiten der Region, um dann in einem rustikalen Wirtshaus einzukehren. Die berühmte Saumagenpolitik. Umgeben von lieblichen Weinbergen und einer heimeligen Atmosphäre hoffte Kohl, heikle Fragen unbeschwerter ansprechen zu können als im Bonner Kanzleramt. Doch genug über Politik, Manipulation und Essen. Kehren wir zurück ins Private, zu den besonderen Momenten des Lebens. Auf keiner Taufe, auf keiner Hochzeit darf die gemeinsame Mahlzeit fehlen. Auch nach einer Beerdigung ist es Tradition, dass sich die Hinterbliebenen im Gasthaus um einen Tisch versammeln. Beim Leichenschmaus mischt sich die Trauer über den Verstorbenen mit den Erinnerungen an ihn und mit der Erleichterung, selbst noch am Leben zu sein. In Mexiko tragen die Familien an Allerheiligen wunderschöne Blumengestecke und Körbe voller Essen auf den Friedhof. Gemeinsam wird es zwischen den geschmückten Gräbern verspeist, im Andenken an die Toten. Essen als Brücke zum Jenseits. In manchen Zusammenhängen kann man es so sehen, erklärt Soziologe Daniel Kofal. Das hängt auch damit zusammen, dass Gerichte und Geschmäcker über Generationen weitergegeben werden.
Das Gericht hat eine Tradition. Das kommt von den Vorfahren, die man hat. Und wenn man zum Beispiel das Essen dann in solche Kontexte einbettet, wo Menschen verstorben sind, denen man jetzt gedenkt, dann ist das natürlich auch dieser Leichenschmaus, wo man sagt, man erinnert sich über dieses geschmacklich-sinnliche an diese Personen nochmal. Das wird oft unterschätzt, muss man ganz klar sagen, dass wir über diese Sinne auch kommunizieren können.
Aschene Leich nennen die Bayern einen gelungenen Leichenschmaus. So hat der Kabarettist Gerhard Polt auch sein jüngstes Theaterstück benannt. Eine Hommage an den alten Brauch, mit einer guten Mahlzeit im Wirtshaus gemeinsam Abschied zu nehmen von einem Verstorbenen.
Beim Wirt hinterm Voss, dem Bonbonschen Boss, ein lustiger Freitag der Boss.
Aschene Leich. Das war, wenn gemeinsam gelacht und geweint, getanzt und gerauft wurde und genug Essen und Trinken da war. Suppen, Braten, Bier, Schnaps, Nachspeisen. So beschreiben es die Wellbrüder, die auch diesmal wieder mit Polt die Bühne teilen. Apropos Nachspeise, wie geht es eigentlich Familie Schnabel?
Ja genau, was gibt's zum Nachtisch?
Jeder kriegt eine Musine.
Ich könnte auch Mozartkugeln zum Tag.
Ja!
Die sind ganz erstaunlich, weil die sind auch halb grün, halb weiß.
Selten herrscht so viel Eintracht bei Familie Schnabel, wenn es um den Nachtisch geht, wie heute. Wahrscheinlich, weil ein Gast da ist und Mozartkugeln nun mal sehr verführerisch sind. Normalerweise sehen sich die Eltern gezwungen, mit dem Kind zu verhandeln. Dann geht es darum, wie viel Zucker das Kind heute schon gegessen hat, dass es nicht jeden Abend Schokolade oder Gummibärchen geben kann. Joghurt mit Honig ist doch viel gesünder. An manchen Tagen isst dann jeder einen anderen Nachtisch. Jeder hat eben seine Vorlieben. Im Prinzip ist dagegen nichts einzuwenden. Allerdings stellen viele Ernährungsforscher fest, dass durch die wachsende Vielfalt das gemeinsame Essen komplizierter geworden ist. Wo früher einfach gegessen wurde, was auf den Tisch kam, gilt es nun in der Familie oft, allen möglichen Ansprüchen gerecht zu werden. Etwa wenn ein Familienmitglied beschließt, sich vegetarisch zu ernähren oder gar vegan zu werden. Gerade wenn die Kinder in die Pubertät kommen, scheren sie gerne aus der familiären Tischgemeinschaft aus, was häufig zu Konflikten führt. Das sei normal, erklärt Daniel Kofal.
Das ist ja durchaus ein immer wiederkehrender Prozess, den wir beobachten können, dass dann Jugendliche in eine Phase kommen, wo sie sich von der elterlichen Tischgemeinschaft emanzipieren wollen, auch vom elterlichen Haushalt emanzipieren wollen, ihre eigene Individualität finden wollen und dann eben sagen, ja, ich möchte eigentlich nicht mehr mitessen oder mir schmeckt das Essen hier nicht, ja, das ist irgendwie so alles altbacken. Zum Teil das auch genießen, wenn sie dann eben mal alleine essen, ja, vor dem Fernseher, mit dem Smartphone in der Hand und dann irgendwie ihr Fastfood vielleicht verzehren oder irgendwie ihre Instant-Gerichte.
Fastfood-Mampfen vor dem Smartphone. Das sehen Eltern gar nicht gern. Allerdings ändert sich dieses Verhalten wieder, wenn die Jugendlichen erwachsen werden. Spätestens, wenn sie in einer festen Beziehung leben oder gar eine Familie gründen, werden sie sich an die Essensrituale ihrer Kindheit erinnern und sie sehr wahrscheinlich reproduzieren, sagt Kofal. Das mag beruhigend klingen, täuscht aber nicht darüber hinweg, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der immer weniger Zeit bleibt für gemeinsames Essen. Immer mehr Menschen snacken sich einzeln durch den Tag. Essen to go ist überall erhältlich. Gemeinsame Mahlzeiten werden immer häufiger auf das Wochenende verlegt oder als Freizeitaktivität verstanden, aber nicht mehr als selbstverständlicher Teil des Alltags. Das ist mittlerweile wissenschaftlich belegt. Die Tendenz zur Individualisierung in unserer Gesellschaft ist nun mal sehr stark, sagt Soziologe Daniel Kofal.
Manche sprechen auch von Vereinzelung, wo es auch ganz oft darum geht, dass eben Menschen gar nicht mehr in diese klassischen, traditionellen sozialen Strukturen eingebettet sind, sondern wirklich fast schon isoliert leben, zwar in Arbeitskontexte eingebettet sind, aber auch das kann tatsächlich heutzutage so sein, dass man nur noch über das Internet oder über Computer miteinander kommuniziert.
Auch Claude Fischer, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Ernährungsforschung, sieht das so. Die Essgewohnheiten würden sich in Zukunft noch stärker individualisieren, sagt der französische Soziologe im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung voraus. Und stellt dabei fest, Essen wird immer komplizierter, immer mehr zum Fetisch. Es kämen immer speziellere Diäten auf den Markt. Es müssten immer noch seltenere Zutaten zum Kochen her, noch ausgefallenere Restaurants. Deswegen würden Einladungen zum Essen auch seltener. Zu viel Arbeit, zu kompliziert. Allein die Terminfindung lässt so manchen potenziellen Gastgeber verzweifeln und aufgeben. Die Normen, auf die wir uns früher geeinigt haben, greifen nicht mehr, fasst Claude Fischer zusammen. Dabei lohnt es sich, unsere Esskultur so zu pflegen wie einen schönen Garten. Denn damit pflegen wir auch unsere Beziehungen. Ganz abgesehen davon, dass der Genuss am guten Essen bekanntlich größer ist, wenn man es teilt.
Essen ist fertig. Constanze Alvarez über die soziale und kulturelle Bedeutung gemeinsamer Mahlzeiten und warum es sich lohnt, wieder öfter mal jemand zum Essen einzuladen. Noch viel mehr Radiowissen-Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine Folge über Magersucht und Bulimie oder über die Philosophie des Essens. Auch eine Radiowissen-Folge über den Fastenmonat Ramadan.
Und hier noch ein Podcast-Tipp von uns.
Hi, ich bin Siani Sophia Höder, Journalistin und Autorin.
Und ich bin Tongdin Smith, ich bin Politikwissenschaftlerin und Journalistin.
Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann hört doch auch mal rein in USA Der Riss, die 6-teilige Podcast-Serie, in der wir beide versuchen, Antworten auf die Frage zu finden, warum die USA ein so gespaltenes Land sind.
Diese Frage beschäftigt uns beide schon länger, denn wir haben familiäre Wurzeln in den USA.
Und weil der Riss, der die USA durchzieht, direkte Folgen für die US-Präsidentinnenschaftswahlen 2024 hat und weit darüber hinaus.
Denn er betrifft so gut wie alle Lebensbereiche. Medien, Glauben, Geld, Verfassung, Race, also die Abstammung und sogar das Essen. Über all das werden wir sprechen und dabei tief in die US-Geschichte eintauchen.
Hören könnt ihr USA, der Riss, ab dem 27. September überall, wo es Podcasts gibt.